Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich versuche ja in diesem Podcast mit der Hilfe von Experten, Journalistinnen, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen seit etwas mehr als 2 Jahren das Rätsel Olaf Scholz zu lösen, zu entziffern, zu kodieren. Und ich habe das große Gefühl, das gute Gefühl, dass wir heute einen richtig großen Schritt dabei vorankommen werden. Denn mein heutiger Gast hat gleich ein ganzes Buch über den Kanzler geschrieben. Auch das muss man sich vorstellen, es ist erst das dritte überhaupt. Und es ist, und ich hoffe, er verzeiht mir das und ich habe es richtig, es ist für mich eine Mischung aus der bisher sicherlich umfangreichsten und besten Biografie der frühen Jahre, sogar der sehr frühen Jahre des Olaf Scholz, zurückgehend bis in die Schulzeit, und eine Dokumentation der Kriegsjahre vor allem, also der Phase, in der Deutschland in den Krieg gekommen ist und in dem Olaf Scholz vermeintlich zum Friedenskanzler geworden ist, was, wie wir alle wissen, natürlich großer Quatsch ist, weil er ist gar kein Friedenskanzler, wird es auch nicht sein, sondern er ist ein Kriegskanzler, wenn man ganz ehrlich ist. Und über all das wollen wir jetzt sprechen. Ich freue mich sehr, dass Daniel Brösler da ist. Leitender, das müssen Sie mir jetzt sagen, leitender Redakteur in der Hauptstadtredaktion der Süddeutschen Zeitung. Soweit richtig?
Genau so ist es richtig.
Genau so ist es. Und das Buch heißt, das Buch, ich habe es tatsächlich, wahrscheinlich bin ich einer der Ersten, der es gelesen hat, hoffentlich, Ein deutscher Kanzler, Olaf Scholz, der Krieg und die Angst. Lieber Herr Brösler, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch über Olaf Scholz zu schreiben, wo man ja weiß, das ist nicht, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, Es ist nicht risikolos, weil das Interesse an Olaf Scholz nicht so gigantisch ist, wie vielleicht es an Angela Merkel war oder an Gerhard Schröder oder an Helmut Kohl.
Das ist richtig. Erstmal freue ich mich, dass ich hier sein darf und über das Buch sprechen darf. Wir sind ja hier sozusagen 2 von 3 Leuten, die das versucht haben, so Olaf Scholz ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, das Interesse ist vielleicht gar nicht so klein. Ich bin irgendwann mal, als Olaf Scholz noch ganz frisch im Kanzleramt war und ich frisch Kanzlerberichterstatter war, gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Und damals war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Buch über Olaf Scholz, ich weiß es nicht, ich muss mir den Mann ja erstmal angucken als Kanzler und ich habe keine rechte Idee. Also ich hielt es vor allem deshalb für riskant, weil man braucht ja dafür dann auch erstmal eine Vorstellung, wer ist der Mann und was könnte eigentlich das Thema eines solchen Buches sein. Und das hat sich dann im Laufe meiner Arbeit als Kanzlerberichterstatter eigentlich, ich würde sagen, so von selbst ergeben, weil dieser Krieg eben begonnen hat. Und es wurde, das kann man, glaube ich, schon jetzt sagen, eine sehr, sehr interessante Kanzlerschaft. Und es war auch interessant zu versuchen, sage ich jetzt mal, diesen Kanzler zu ergründen. Und das ist das Thema dieses Buches geworden. Und ich glaube, Sie haben es total richtig beschrieben, was es ist. Es ist so ein bisschen so eine ungewöhnliche Mischung, weil meine Ausgangsfrage die war, was hat Olaf Scholz bis zu diesem Angriffskrieg geprägt? Also was ist sozusagen das gewesen, das er mitgebracht hat als Gepäck ins Kanzleramt dann auch für seine Entscheidungen, die er zu treffen hat? Und dann ist sozusagen der weitere Teil ein bisschen das, was ja auch mein Job war, während dieser vergangenen Monate, jetzt schon Jahre, einfach zu beobachten, was habe ich versucht, so ein bisschen zusammenzubringen, was das ein bisschen geklappt hat.
Kann man sagen, dass für Sie in diesem Zusammenhang die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz auch sozusagen die Wende zu diesem Buch war? Müssen alle die wissen, die das nicht wissen. Sie haben eine wunderbare Reportage über die Zeitenwende geschrieben, über den Tag der Rede, so muss man es eigentlich exakt sagen, die im vergangenen Jahr mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet wurde. War das der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt fängt es an, interessant zu werden mit diesem Kanzler?
Ja, also das war auf jeden Fall der Augenblick, wo ich mir gesagt habe, es wird ohnehin sehr interessant. Man muss ja ein bisschen zurückdenken, die Monate vor Kriegsbeginn, die Wochen und Monate, bevor Russland die Ukraine überfallen hat, waren ja geprägt von großer Unsicherheit. Nicht nur, was Wladimir Putin tun würde, sondern es gab ja auch eine große Unsicherheit, was würde der Westen tun und speziell, was würde Olaf Scholz tun, der zu dem Zeitpunkt ein paar Wochen Kanzler war. Das war wirklich eine große Frage. Ich meine, jetzt im Rückblick scheint das alles so selbstverständlich. Wir liefern Waffen und wir unterstützen die Ukraine. Das war bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Es war nur klar, es würden Sanktionen verhängt werden gegen Russland und man würde protestieren. Aber was wirklich passieren würde, das war unklar. Und ich kann mich an diese Tage noch sehr gut erinnern, auch an das Wochenende, also an den Samstag vor dieser Zeitenwende im Bundestag, wo ich versucht habe, auch durch SMS-Anrufe im Kanzleramt zu erfragen, was macht ihr jetzt eigentlich, was passiert? Und das schien sich dann im Stundentakt zu verändern. Also das, was im Nachhinein jetzt irgendwie fast schon selbstverständlich erscheint, war ein großes Drama in diesen Tagen. Und tatsächlich hat sich an diesem Sonntag auch mein Blick auf Olaf Scholz verändert, weil, das kann ich zugeben, ich war schon überrascht. Ich hatte mit so weitreichenden Entscheidungen erstmal nicht gerechnet. Also das war eine Überraschung und das war eine Zäsur und es war auch für mich als Berichterstatter ein Einschnitt in der Art und Weise, wie ich Olaf Scholz gesehen habe.
Kommen wir noch mal kurz dazu und dann würde mich interessieren, wie Sie angefangen haben, Olaf Scholz kennenzulernen. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich, es dauert ja relativ lange, um diesen Menschen, also um sein Vertrauen zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber um ihn überhaupt kennenzulernen. Aber, fangen wir damit an. Wie nähert man sich Olaf Scholz? Ich erzähle es sehr gerne, dass ich so das Gefühl hatte, so nach dem 40., 50. Treffen, hatte ich das Gefühl, ich fange nicht mehr von vorne an. Wie war das bei Ihnen?
Ja, vielleicht hatte ich so, nicht ganz anders, aber vielleicht hatte ich so einen kleinen Vorteil, weil ich dadurch, dass ich in dieser dramatischen Zeit zuständig war fürs Kanzleramt, Berichterstatter war, war ich sozusagen automatisch an ihm dran in all die, bei diesen Reisen. Das waren ja schon besondere Reisen nach Washington, nach Moskau, nach Kiew. Das habe ich alles miterlebt und in dieser Zeit hat er natürlich auch irgendwie das Gespräch mit den paar Journalisten, die um ihn herum sind, suchen müssen. Wobei ich genau das Gefühl hatte, dass sie auch hatten. Ich wusste am Anfang nie so genau, nimmt er mich jetzt als einzelne Person wahr oder als einen von den Journalisten, die da eben mit ihm immer rumreisen. Das dauert tatsächlich eine Weile, bis man so das Gefühl hat, der erkennt einen jetzt als Person, wobei ich gemerkt habe, ich habe ja auch mit vielen Leuten gesprochen, die Olaf Scholz sehr, sehr viel länger kennen als ich. Und bei den meisten hatte ich das Gefühl, dass da immer so eine Distanz bleibt. Mhm. Also dass ganz wenige nur eigentlich jetzt so sagen würden, also das ist einer, den bin ich ganz eng. Also das bleibt ja immer diese Distanz. Aber ich glaube, diese besondere Zeit hat mir jetzt geholfen, ein bisschen näher an ihn ranzukommen. Ich will das auch nicht überhöhen, aber schon ein bisschen näher an ihn ranzukommen, habe ja auch für das Buch dann ganz gesondert, jetzt gar nicht als Teil meines normalen Jobs, sondern tatsächlich nochmal Gespräche mit ihm geführt. Die haben mich dann auch überrascht. Da haben wir dann tatsächlich miteinander gesprochen, da hat er sich auch geöffnet. Aber es ist schwierig, das gebe ich zu.
Ihnen ist da was gelungen, was den wenigsten Journalisten gelingt. Es klingt wie eine Petitesse, aber ich glaube, es sagt auch was aus. Sie saß, also man muss sich das Büro des Bundeskanzlers so vorstellen, dass man reinkommt und rechts gibt es einen länglichen Tisch und an diesem länglichen Tisch sitzt Olaf Scholz immer hinten links, innen. Ich habe ihn mal gefragt, ob er das tut, weil Angela Merkel da auch immer gesessen hätte. Er sagte, das weiß ich nicht, das stimmt glaube ich nicht. Doch, sie saß da und dann hat er gesagt, er findet den Platz gut, weil man kann es auch mal rausgucken, wenn es ein bisschen langatmiger wird. Aber dann gibt es im Kanzleramt hinten rechts so eine Sofaecke, die für mich jedes Mal, wenn ich da bin, aussieht, als würde sie nicht benutzt, als sei sie gerade reingetragen worden. Aber Sie haben drauf gesessen. Das heißt, für die Gespräche, die Sie mit ihm da geführt haben, hat er sich tatsächlich mal da hinten nicht in so eine Arbeitsatmosphäre, sondern mehr in so eine entspanntere Atmosphäre begeben. War er dann auch entspannter aus Ihrer Sicht im Erzählen?
Ja, genau so war das. Das war auch für mich sozusagen eine Unterscheidung, weil ich da an diesem länglichen Tisch, an diesem Besprechungstisch, saß ich auch schon öfter. Das waren dann die offiziellen Interviews für diese Deutsche Zeitung. Das kannte ich. Und insofern war es schon so, dass das etwas anderes war. Er hat dann gleich gefragt, wo setzen wir uns hin? Und dann hat er hier Sitzecke. Das hat sozusagen schon ausgedrückt, wir sprechen jetzt anders. Also, und so war es auch. Ich war überrascht. Ich kann da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vorbesprechungen mit seinem Sprecher, mit Steffen Hebestreit, habe ich ja gesagt, worum es mir geht. Und ich habe ihm auch versucht zu erklären, ich finde interessant, wirklich die Vorgeschichte rauszukitzeln, also rauszuhören, was prägt ihn. Da ging es mir dann zum Beispiel auch ein bisschen, das wird es dann auch schwierig, und die Familie, wie ist in der Familie über den Krieg gesprochen worden, welchen Einfluss hat das? Und er sagte, also schwierig, also an deiner Stelle würde ich erstmal so mit den einfacheren Sachen anfangen, da muss man mal später sehen, also das mag gar nicht so, über diese Dinge zu reden. Das hat mich dann länger beschäftigt. Ich habe dieses erste Gespräch vorbereitet und wollte dann erst den Rat beherzigen, aber passte das für mich irgendwie nicht, weil ich komisch fand, weil ich fand, so wird auch das Buch aufgebaut sein. Und ich wollte eigentlich erstmal mit über diese Dinge reden und habe es dann noch riskiert, habe dann, ich beschreibe das im Buch auch, eigentlich so angefangen mit der Frage, was ihn politisch früh geprägt hat. Und dann kam er eigentlich selber auf Willy Brandt und das gescheiterte Misstrauensvotum, wie er das als Schüler erlebt hat, da kam man ins Plaudern. Also es war, auch das kann ich vielleicht auch erzählen, mit mir Hebestreit saß immer dabei bei diesen Gesprächen, also da ist man mit Olaf Scholz nie ganz allein, aber er sagt da nichts, er sitzt wirklich nur dabei, der Sprecher, und im Nachhinein kam er dann zu mir und sagt, also das hätte ihn jetzt selber überrascht, das hätte er noch nie erlebt, also so hätte er über diese Dinge noch nicht gesprochen. Also es ist tatsächlich, ich will das gar nicht mir groß auf die Fahne schreiben, vielleicht gab es ja bei Olaf Scholz jetzt doch das Bedürfnis, über dieses Ding auch mal zu reden. Wobei es, Familie ist schwierig, also darüber reden.
Interessant zu wissen, er mag ja gar nicht gern über seine Familie sprechen. Für alle Journalisten war es ja überraschend, als er zum Bundeskanzler gewählt wurde, dass seine Mutter und sein Vater da waren. Weil ich wusste gar, ich hatte gar nicht mehr so auf der Uhr, dass beide noch leben, weil die nie eine Rolle gespielt haben, weil er sie immer da rausgehalten hat. Was man wissen muss, ist ja, bin ich gespannt, wie das bei Ihnen ist, es ist halt so schwer, mit ihm ins Gespräch zu kommen, weil er das, was andere Leute Smalltalk nennen, irgendwie weder beherrscht noch besonders mag. Oder wie ist es Ihnen gegangen? Man muss eigentlich mit ihm gleich zum Thema kommen. Ne? Er ist jetzt nicht jemand, der sich erstmal so eine Viertelstunde warm redet, wie, was ich, Dahl Günther oder Christian Lindner oder wer auch immer.
Genau so ist es, ja. Also Smalltalk gibt es nicht. Es ist auch in so informellen Gesprächssituationen, das erlebt man, wenn man ihn reist, schon öfter, so Situationen, wo man dann auch abends zusammensteht oder so. Da gibt es das schon. Ich weiß gar nicht, ob ich Smalltalk nennen würde. Ich würde schon aber sagen, ich hoffe, ich trete ihm da nicht zu nahe, wenn ich sage, es geht ihm da weniger um so einen Austausch, sondern er nutzt halt jede Gelegenheit, um so seine Sicht der Dinge rüberzubringen. Da erzählt er relativ viel, da ist er auch mal locker, da erzählt er durchaus auch mal Anekdoten. Aber er ist jetzt niemand, mit dem man so plaudert, der dann auch mal zurückfragt, oh, wie sehen Sie das so und was machen Sie eigentlich am Wochenende oder sowas? Klar. Das würde er jetzt nicht fragen. Also solche Gesprächssituationen hat man mit ihm eher nicht. Aber man kommt mit ihm in ein Gespräch, wenn es ihn auch interessiert, wenn er was erzählen will, was klar machen will, dann kann es schon ein sehr interessantes Gespräch werden.
Und dann kommen interessante Sätze. Ich würde gerne mit Ihnen über drei Sätze auf jeden Fall aus dem Buch sprechen, weil ich finde, dass Sie in wenigen Worten auf den Punkt bringen, was man wissen muss, um Olaf Scholz zu verstehen. Der erste Satz taucht im ersten Teil auf. Übrigens da, Sie haben es gerade angesprochen, diese Geschichte im Misstrauensvotum gegen Willy Brandt, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, dass das mehr oder weniger, stimmt das, ins Klassenzimmer damals übertragen wurde?
Ja, also das habe ich dann auch noch bei anderen dieser Generationen gehört und erfragt, das ist tatsächlich so gewesen. Das muss ein eindrücklicher Tag gewesen sein, an dem auch in Kaufhäusern Menschen vor den Fernsehern standen, die dann liefen und sich das angehört, und das ist offenbar in Büros übertragen worden, in Fabrikhallen gehört, das ist eine andere Welt, wie wir uns jetzt hier so nicht mehr vorstellen können, und es ist so, also meine Frau erzählte mir, dass sie das auch von anderen aus der Verwandtschaft gehört hatte, also es gibt auch andere, die sich daran so erinnern, das ist, außerdem habe ich ja mit einem Mitschüler, den ich ausfindig gemacht habe, von Olaf Scholz gesprochen. Und er hat das bestätigt, ja, das war so.
Genau, und da kam jetzt dieser Satz aus der Schulzeit, ja, ich glaube, ich zitiere aus dem Kopf, hoffentlich zitiere ich ihn richtig, die Wahrnehmung der Mitschüler und wird auch der Lehrer, Olaf Scholz ist schlau, aber man wird nicht schlau aus ihm. Und ich finde, das trifft so ein bisschen den Punkt bis heute.
Ja, also die ist tatsächlich ein, also dieser Mitschüler, von dem ich sprach, der hat mir das, Frank Kall, der hat mir das auch erzählt, der hatte relativ viel mit ihm zu tun und sagte auch, ja, auch durchaus in der Freizeit, wie das sich dann bei den Users auch begegnet. Er hätte jetzt nicht gesagt, dass das ein Freund war damals, aber jemand, mit dem er viel zu tun hat. Und er sagt, das war schon, er war ein spezieller Typ, weil er eigentlich sozusagen der klassische Außenseiter war. Mhm. Anders als die anderen, ist aber als Außenseiter nicht gehänselt worden. Heute würde man sagen, gemobbt worden oder dergleichen. Man hat ihn respektiert. Man wusste, der ist hochintelligent und kann Dinge auch erklären und so. Ist schon, er war anders. Aber er ist eben für die anderen auch nicht so ganz zu ergründen gewesen. Und das ist etwas, was mir dann auch begegnet ist bei Menschen, die auch in jungen Jahren, jetzt nicht mehr in der Schule, sondern so bei den Jusos erlebt haben. Das macht ihn schon aus, ja.
Und das hat für mich angefangen. Und das gilt ja bis heute, dass man wird nicht so richtig schlau aus ihm, wenn Sie das sagen mit den Freunden, das finde ich interessant. Er hat ja ein sehr enges Verhältnis sowohl zu Wolfgang Schmidt, dem Kanzler als Minister, der ihn seit Jahrzehnten begleitet, aber auch zu Steffen Hebestreit. Aber würden Sie sagen, dass das über eine enge Beziehung in eine Freundschaft hinausgeht? Mein Gefühl ist, also auf jeden Fall, das ist eine andere Art von Freundschaft. Man muss sich auch vorstellen, die Menschen, die Steffen Hebestreit und Wolfgang Schmidt nicht kennen, das sind extrem lustige, verschmitzte, emotionale Menschen, so Umarmer. Also in Wahrheit das Gegenteil von Olaf Scholz.
Ja, also ich würde mir jetzt alle anmaßen, zum Beispiel in das Verhältnis von Wolfgang Schmidt und Olaf Scholz, das ja wirklich sehr eng ist, direkt reinzuschauen. Das wissen die beiden am besten, aber meine Beobachtung wäre das auch. Das ist sehr besonders, die vertrauen einander, verlassen sich aufeinander. Das gilt auf eine bisschen andere Weise auch für das Verhältnis zu Steffen Hebestreit. Ich glaube, es funktioniert auch, weil sie anders sind als er. Weil sie so ein bisschen das, was er vielleicht zu wenig haben, in ausreichendem Maße haben, dass das, sie sagen, umarmen, auch auf Leute eingehen. Aber ist das jetzt wirklich eine Freundschaft? Also mein Eindruck ist, so funktioniert das bei Olaf Scholz. Also das ist einfach.
Aber wie, genau, das ist interessant. Wie funktioniert es dann? Wie funktioniert es dann bei Olaf Scholz? Also wen lässt Olaf Scholz eigentlich an sich heran? Weil ich glaube, das ist ja das Kernproblem, was man bei ihm hat, dass man immer das Gefühl hat, auf der emotionalen Ebene gibt es keinerlei Anknüpfungspunkte. Also ich habe das, wo es funktioniert, ist bei lustigen Anlässen. Meine Lieblingsgeschichte ist da, ich traf ihn im vergangenen Jahr bei einer Feier in Berlin. Und dann stand er da so und dann wurde gerade eine Rede gehalten und dann ging ich so auf ihn zu und sagte er immer so, na? Und dann sage ich, na? Und dann habe ich gesagt, wie bringe ich das Gespräch jetzt in Gang? Habe ich gesagt, wissen Sie, was witzig wäre, Herr Bundeskanzler, wenn Sie jetzt die nächsten 15 Minuten nur mit mir sprechen würden und mit niemand anders sonst, weil sich dann alle um uns herum in Berlin das Maul zerreißen, mit wem hat der Kanzler so lange gesprochen? Und dann grinste er und sagte, das ist eine lustige Idee. Also bestehen Sie auf sowas, wenn es dann irgendwie so ein bisschen witzig wird, erreicht man ihn. Aber sonst erreicht man ihn ja auf diesen Methoden, mit denen man andere Menschen erreicht, erreicht man den ja gar nicht.
Ja, er hat so seinen speziellen Humor. Ja, ich glaube, also wie funktioniert das? Ich glaube, dass die erste Ebene ist die hat, glaube ich, schon in der Schulzeit angefangen. Es ist schon so. Also er guckt sich Menschen an und erstmal ist für ihn, sind die, also wo stehen die intellektuell? Ne? Also sind die, das muss man schon sagen, das kommt dann oft als arrogant rüber, glaube ich. Also er taxiert Menschen schon darauf, ob sie was zu erzählen haben, ob er das ernst zu nehmen findet. Das ist, glaube ich, so die erste Ebene. Dann ist die Frage, kann er sich auf die verlassen? Mhm. Ich glaube, das ist das, was sein Verhältnis nicht nur zu Wolfgang Schmidt und Steffen Hebestreit, das sind ja auch andere um ihn herum in diesem Büro. Mittlerweile ist Jörg Puckis da sehr wichtig und auch für die Wirtschaft würde ich jetzt mal sagen, Jens Plötner, also ein Außenblickberater. Ne? Also da ist immer so die Frage, kann ich mich auf die verlassen? Es hatte nie etwas Kumpelhaftes. Und das ist für ihn, aber habe ich mit ihm auch mal gesprochen, darin sieht er, glaube ich, selber sozusagen den ganz, ganz großen Unterschied zu Gerhard Schröder. Also deshalb gar nicht jetzt nur wegen seiner Russlandpolitik oder so. Ich glaube, was was ihm, obwohl er so viele Jahre für ihn gearbeitet hat, was ihm, glaube ich, fremd ist, ist dieses Verständnis von Politik, dass da erstmal sozusagen so auf persönlicher Ebene so ein Kumpelverhältnis, ne? Da standen Helmut Kohl für Gerd Schröder. Das ist schon speziell, einen Bundeskanzler zu haben, dem das so total fremd ist, weil das ja eigentlich in der Politik relativ normal ist. Also Erfolg in der Politik resultiert ja oft daraus, dass es Menschen gelingt, anderen das Gefühl zu geben, dass man sie ernst nimmt, dass man jeden kennt. Es gibt ja auch in Berlin diese Politiker, die man als Korrespondent ein, zweimal begegnet ist und die einen trotzdem mit Namen ansprechen, ja, die das Talent haben, sich das zu merken und vor allen Dingen wissen, wie wichtig das ist, dass man dem anderen das Gefühl gibt, man nimmt ihn ganz persönlich ernst und so. Das Talent hat Olaf Scholz gar nicht. Also wir haben sozusagen dieses Phänomen und damit müssen wir umgehen. Wir haben einen Bundeskanzler, der in dieser Hinsicht total anders ist. Glaubst du da als Angela Merkel? Ich glaube, die hatte kein Kumpeltyp gewesen, aber auf ihre Weise hatte sie auch, glaube ich, das Talent, auf Menschen zuzugehen. Olaf Scholz ist da anders und ist so Bundeskanzler geworden. Das muss man ja auch bedenken. Diese Art ist ja jetzt nicht irgendwie ein Geheimnis gewesen, sondern es war ja eigentlich bekannt.
Und da kommen wir dann gleich zu ihrem zweiten Satz. Für mich ist es der Kernsatz dieses Buches. Ich bin gespannt, ob Sie das auch so sehen. Er lautet auf Seite 318: Die Tatsache, dass er, also Olaf Scholz, so wie er war, Kanzler werden konnte, hat ihn darin bestärkt, dass er so, wie er ist, als Kanzler bleiben kann. Und dieser einfache Satz ist die Antwort darauf, warum Olaf Scholz sich nicht verändert, glaube ich, oder?
Absolut. Also Sie sind auch nicht der Erste, der diesen Satz rausgepickt hat. Ich glaube, ja, das ist tatsächlich so. Also seit die Leute in seiner Umgebung formulieren das ja so, dass sie sagen, meine Güte, der Mann ist jetzt 60, ist 40 Jahre in der Politik, hat Erfolg gehabt, wir werden den nicht mehr ändern. Das ist also erstmal sozusagen das, was immer wieder, es geht in diesem Kanzleramt ja immer wieder um Kommunikation. Es ist ja nicht so, dass die das nicht mitkriegen, dass auch Olaf Scholz nicht mitkriegt, dass es diese Erwartungen, diese Kritik gibt. Darüber wird also immer wieder geredet und auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile so eine Art, sich dem ergeben und erkennen, der wird sich nicht mehr grundlegend ändern. Und er selber will es, glaube ich, gar nicht. Er sieht natürlich vieles auch anders. Also gerade so in den letzten Wochen merkt man, er hat immer so Phasen. Meine Beobachtung wäre, er hat jetzt gerade so ein bisschen eine kämpferisch kratzbürstige Phase, also in der er wieder dann klar macht, also ich erkläre euch das jetzt mal, und das ist alles, was diese ganze Kritik hat er jetzt dann in Bezug auf Taurus, hat er ja Kritik als dümmlich letztlich zu gehen, so, er ist jetzt gerade so in dieser Phase, das ist auch alles nicht gefallen, ne? Aber prinzipiell ist es so, er ist auch überzeugt. Das kann man, glaube ich, sagen. Er tut, glaube ich, nicht nur so. Er gehört zu den wenigen Menschen, die überzeugt sind, dass er die Bundestagswahl gewinnen
wird. Vor dem Hintergrund, ich war ja beim letzten Mal auch überzeugt und es ist ja so gekommen. Ich finde interessant, diesen Satz, den gab es ja schon mal in einem anderen Zusammenhang, nämlich als im Bundeskanzleramt seine Berater auf ihn eingegangen sind und gesagt, du musst dich jetzt als Kanzler ändern. Dann soll er gesagt haben, erzähl mir sein näheres Umfeld. Ganz kurz, wer ist nochmal Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden und wie? Ich meine, das ist natürlich auch, das ist an der Grenze zur Arroganz, auch wenn es ein Fakt ist, oder?
Ja, also ich habe ähnliche Sätze gehört, nochmal bei der Sprachen über das Verhältnis, das er sozusagen näheres Umfeld hat. Da sind die Verhältnisse schon klar. Also ein anderer Satz, den ich gehört habe, ist, dass er sagt, I need opinions, I don't need advice. Ja? Also ich brauche Meinungen, aber keinen Rat. So müssen die mit ihm reden. Also er ist schon der Meinung, ich brauche mir jetzt hier von niemandem die Welt erklären lassen. Es interessiert mich schon, was ihr sagt. Ich höre mir eure Meinung an, aber ich brauche hier keinen, der mir sagt, was ich zu tun habe. Das gilt auch für die engste Umgebung. Er ist schon sehr überzeugt, ja. Und das, wie gesagt, das kommt dann häufig als Arroganz rüber, wobei es natürlich auch Dinge gibt, wo ich sagen würde, ja, letztendlich trägt er dann am Ende auch die Verantwortung. Also dieser Hinweis darauf, ich bin der Bundeskanzler, der ist auch bis zu einem gewissen Grad verständlich.
Und man tut ihm nicht Unrecht, das hat ja sein Vater auch schon getan, wenn man ihn als Besserwisser bezeichnet, oder? Das ist er schlicht.
Ja, er mag es natürlich jetzt nicht. Ne? Also er hört es nicht gern, wenn er als Besserwisser bezeichnet wird, aber er ist es. Ich meine, er ändert, ich bin ganz sicher, dass ihm öfter schon gesagt wurde, dass es nicht schaden würde, wenn er nicht immer sagen würde, dass er etwas schon gewusst hat. Und dass er, ja. Das tut er ja immer. Also er beginnt ja ganz oft Ausführungen damit, dass er das ja schon gewusst, getan, vorausgesehen hat. Manchmal stimmt es ja. Also er hat das ganz besonders oft ja, manche erinnern sich vielleicht, als wir die Gasnotlage hatten und Russland das Gas abgedreht hat, da hat er wieder und wieder darauf hingewiesen, dass er ja schon im Dezember 2022, kurz nachdem er sein Amt angetreten hat, dass er da schon den Habeck hat zu sich kommen lassen und den Kubis, seinen Wirtschaftsmann, was machen wir eigentlich, wenn uns die Russen das Gas abdrehen? Das habe er sich da gleich gefunden. Dann habe er was getan. Also es ist ihm wichtig, darauf hinzuweisen, auch weil er, da kommen wir vielleicht so zu seiner Persönlichkeit, weil er eben oft das Gefühl hat, das wird nicht richtig anerkannt. Das ist vielleicht etwas, was ihn so begleitet durchs Leben, dass er das Gefühl hat, dass was er alles richtig durchschaut hat oder getan hat, dass das nicht die ausreichende Anerkennung findet. Das ist so ein Gefühl, das ihn zu begleiten scheint.
Und was sich, das muss man ja auch sagen, aus meiner Erfahrung, nicht nur mit ihm, sondern mit anderen Politikern, erkennt sich auch tatsächlich in der Regel besser aus als die meisten Politiker. Ich würde sogar fast sagen, er kennt sich so gut aus mit politischen Fragen wie wenige andere Politiker, die ich kennengelernt habe. Also ein bisschen stimmt das schon. Und ich weiß, dass jemand wie Robert Habeck auch gesagt hat, wann immer wir mit Ideen zu dem Bundeskanzler kommen, die müssen gut begründet sein. Und wir können davon ausgehen, dass er auf jeden Fall auch noch einen eigenen Plan zu einer bestimmten Frage hat. Und dann sagt der Habeck, und oft ist dieser Plan dann tatsächlich besser als der, mit dem wir angekommen sind als Fachminister.
Ich glaube, es ist schon so. Ich glaube, es ist auch so, dass wenn es mal nicht so wäre, er wüsste, das zu kaschieren. Mhm. Ich glaube, er will schon auch, also die Blöße gibt das nicht. Ich habe schon auch, ne, man reist ja mit ihm, dann werden tausend Fragen auch zu Hause zwischen den Dingen gestellt. Und gerade in den ersten Monaten, jetzt weniger, war es schon so, dass er da jetzt nicht auf jede Frage immer hundertprozentig vorbereitet war. Aber dann weiß er schon, wie er das so darstellt, dass das nicht auffällt. Aber ja, es stimmt. Ich halte das übrigens, das ist sicher eine seiner großen Qualitäten, das hilft ihm im politischen Geschäft immens. Ich glaube, es behindert ihn in der Kommunikation. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es ihm so schwer fällt, weil sich klar zu artikulieren, weil er immer wahnsinnig viel denkt und versucht dann so ein paar Schritte im Vorhinein zu antizipieren. Naja, warum ich das jetzt sage, dann fällt mir das aber aus dem und dem Grund auf die Füße. So ein paar Beispiele schildere ich in dem Buch, wo es langsam schrullig wird, ja, wo er partout bestimmte Dinge nicht sagen will, weil er sich halt überlegt hat, wenn ich das sage, dann hat das die Konsequenzen. Es wird dann wahnsinnig kompliziert, wenn er dann anfängt, bestimmte Dinge dann teilweise zu sagen, wie bei Taurus und so, dann wird es immer noch komplizierter. Also ich glaube, seine Qualität, sich sehr gut auszukennen, politische Zusammenhänge zu durchschauen, steht auf der Habenseite. Und auf der anderen Seite steht sein häufiges Unvermögen, das dann tatsächlich auch so zu artikulieren, dass die Menschen das verstehen. Ich glaube, irgendwie ist ihm das klar. Das führt dann aus meiner Sicht dann zu dieser oft dann wieder übereinfachen Sprache. Ja, also dass er dann, jetzt erkläre ich es mal ganz einfach. Dann haben die Menschen manchmal so, ja, jetzt
redet der. Weil er denkt so ein bisschen, das ist so ein bisschen, wenn ich mit wenn ich jetzt mit einem Hochintellektuellen über Lokaljournalismus spreche, dann denkt der Hochintellektuelle, Lokaljournalismus, das ist doch bestimmt, wenn man mal hinter die Kulissen von Habecks Tierpark guckt und so, dann denkt er so, wenn ich jetzt Wumms sage, was ja gar nicht zu ihm passt, dann verstehen Leute das. Da kommt der nächste Satz, den ich gern zitieren würde, der entscheidende Satz, um Scholz zu verstehen. Kurz zwei Sätze voraus, für Scholz, schreiben Sie, ist das Reden nicht Teil des eigentlichen Regierens. Das findet nach seiner Aufpassung in seinem Amtszimmer und in Konferenzräumen statt, nicht auf Bühnen. Und jetzt der entscheidende Satz, finde ich, am liebsten würde Scholz nur sprechen, wenn er etwas zu verkünden hat. Und ich glaube, das ist das große Missverständnis mit Olaf Scholz und der Bevölkerung. Olaf Scholz denkt, dass er eigentlich in seiner Zeitenwende-Rede zum Beispiel eigentlich alles gesagt hat, was wichtig ist zu diesem Krieg. und fragt sie jetzt, ich habe doch alles da schon gesagt, warum fragt er immer und immer und wieder nach und wieso muss ich mich immer wiederholen? Sein Gefühl ist, dass er die wesentlichen Dinge seiner Politik längst erklärt hat und er versteht nicht, dass die Menschen eben das immer und immer wieder aus seinem Mund hören wollen, oder?
Ja, das ist eine, das glaube ich auch, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass er ein bestimmtes Bedürfnis, glaube ich, nicht versteht, das jemand wie Robert Habeck sehr gut versteht. Dieses Bedürfnis eigentlich fortlaufend was zu erklären, fortlaufend den Menschen das Gefühl zu geben, ich verstehe, das ist ein Problem, da bin ich jetzt dran, die Menschen auch so ein bisschen daran teilhaben zu lassen, das hält Olaf Scholz für total falsch. Olaf Scholz ist der Meinung, das ist doch, was soll das, das geht doch keinem was. Ich saß dann, also das war ja ganz deutlich beim Haushaltsurteil, wo in dieser Erwartung war, er muss jetzt was sagen. Damit tat er sich wahnsinnig schwer, weil er empfand, okay, sobald er wollte ja unbedingt, er hätte ja gerne gehabt, dass er Christian Lindner in irgendeiner Weise doch noch zum erneuten Aussetzen der Schuldenbremse kriegt. Und das hat lange gedauert und in diesem Prozess, das hat am Ende ja nicht funktioniert, und in diesem Prozess hätte es ihm irgendwie gelingen müssen, trotzdem zu kommunizieren. Und das gelingt ihm eben nicht. Da ist ihm ja eine Bundestagsrede total missraten, in der er hätte aus meiner Sicht irgendwie deutlicher machen müssen, ja, das hat mich jetzt auch erschüttert. Ich bin total sicher gewesen, dass ich auf der sicheren Seite bin, damit, wie wir den Haushalt aufstellen und so. Und das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Also dieses, ich glaube, das Kommunizieren ist eben Teil des Regierens. Und das ist ihm natürlich klar, aber er versteht unter Kommunizieren etwas anderes als zum Beispiel Robert Habeck und viele andere. Also dieses Verkörpern, auch sozusagen argumentativ und sprachlich zu verkörpern, dass man jetzt beim Regieren ist, ja, das gelingt ihm nicht. Ja. Das halte ich für eins seiner großen Probleme.
Dazu gehört auch, nächster Satz, Scholz möchte nichts offenlegen, schon gar nicht sein Innerstes. Das heißt, und das ist ja die Problematik, die wir in diesem Podcast oft diskutiert haben, er erreicht die Leute natürlich auch deshalb nicht, weil man nicht genau weiß, wie er das eigentlich persönlich bewertet, also welche Gefühle er bei bestimmten Entscheidungen hat, ob ihn etwas ärgert, ob ihn etwas besorgt. Wenn man Olaf Scholz zuhört, klingt es egal, worum es geht, ja, ob es jetzt gerade um den Krieg in der Ukraine geht oder, Entschuldigung, um die Erhöhung des Bürgergeldes, der Sound ist immer derselbe.
Ja, ich glaube, das hat sozusagen eine menschliche und eine politische Seite. Die menschliche Seite, dass er darin einfach nicht gut ist. Das gehört sozusagen zu seiner Persönlichkeit dazu, dass er, das gibt es ja, dass er kein Mensch ist, der gut darin ist, seine Emotionen, seine Gefühle zu zeigen, die sind ihm auch ein bisschen, das ist ihm auch ein bisschen verdächtig, das möchte er nicht. Politisch ist er so, dass er weiß, dass er in der Politik inszenieren muss und das auch in Maßen tut, aber eigentlich findet er das problematisch. Also er möchte eigentlich nicht inszenieren. Man sieht das manchmal bei Annalena Baerbock, die eigentlich jeden ihrer Auftritte, gerade die emotionalen Auftritte, vorbereitet. Das ist ja alles nicht zufällig, sondern gerade wenn es besonders emotional sein soll, dann ist das also genau choreografiert bei ihr und sie lernt Texte auswendig. Das würde er nie machen. Führt aber dazu, dass er dann in so ganz entscheidenden Momenten schlecht vorbereitet ist und eigentlich nicht weiß, wie er das rüberbringen soll, was er eigentlich rüberbringen möchte. Also ein Beispiel war für mich die Reise mit dem Zug in die Ukraine, in den Krieg. Wir waren in Irpin, in einer vom Krieg schwer zerstörten Stadt. Er ist durch diese Stadt gegangen und das war ja noch wirklich ein paar Monate, nachdem das alles passiert war. Uns ist dort ein Auto gezeigt worden, in dem eine Frau mit ihren Kindern auf der Flucht erschossen wurde von den Russen. Und er steht an diesem Auto und um ihn herum die Kameras, die Fotografen, die Journalisten. Und die wollen jetzt von ihm eine emotionale Regung sehen. Die wollen jetzt sehen, wie das Auto wird. Und er weiß das, er findet das, er findet diese, ich glaube, ihm ist so eine Situation unerträglich, ja, weil er, vermute einfach, was ihm das auch irgendwie auffühlt, was er da erlebt. Aber er kann es nicht zeigen, er will es, er würde sich auch schlecht fühlen, glaube ich. Er hätte so das Gefühl, dass er da jetzt irgendwie, dass er da jetzt irgendwas missbraucht, wenn er das jetzt, wenn er das jetzt zu emotional rüberbringt. Und dann hat er dann einen ganz, aus meiner Sicht, einen ganz schwachen Text, den er dann vorträgt, und das kommt alles gar nicht rüber. Und in der gleichen Zeit umarmt der Macron, der mit dabei ist, da den ukrainischen Begleiter und macht eine menschliche Geste. Und ich sage jetzt mal brutal, man hat die Sache sozusagen medial im Kasten, ne, was die Bilder angeht.
Das ist ja so interessant bei Olaf Scholz, der ja auch dann Willy Brandt stärker als Vorbild. Ich glaube, Vorbild ist bei Olaf Scholz auch schwierig. Ich habe ihn mal nach Vorbildern gefragt. Ja. Und dann hat er gesagt, ich möchte eigentlich gern Olaf Scholz sein und werden. Aber Willy Brandt hat das mit seinem Kniefall ja genau. Ich meine, das keine Rede von Willy Brandt ist so in Erinnerung geblieben wie dieser Kniefall. Aber Sie haben es gut beschrieben, finde ich. Er ist einerseits nicht so und andererseits verbietet er sich das. Er verbietet sich das, was hat er mal gesagt? Ich will kein Zirkusdirektor sein. Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, das fand ich ja erstaunlich, als ich ihn mal gefragt habe, wie das denn so mit seinen Hobbys ist und so, oder zum Beispiel den Sport braucht, um runterzukommen. Da hat er gesagt, nö, ich brauche den Sport nicht, um runterzukommen. Ich komme ja gar nicht hoch erst. Also vielleicht regen ihn auch ganz viele Sachen gar nicht so auf wie unser eins. Das kann ja auch sein. Das wäre keine schlechte Eigenschaft. Widersprechen Sie.
Da will ich jetzt leicht widersprechen. Das war auch am Anfang mein Eindruck, nachdem ich ihn jetzt eine Weile begleite. Ich habe ihn jetzt oft genug erlebt. Er richtet sich auch auf. Er kann sich auch aufregen. Er ist sogar relativ schnell. Also er kann sogar relativ schnell auf 180 sein, in Hintergrundgesprächen, wenn das für eine Frage ist oder sowas. Ja, also mittlerweile erlebe ich ihn häufiger eigentlich recht temperamentvoll. Ich habe sogar mittlerweile den Verdacht, dass auf das ist ihm suspekt und er möchte das unter Kontrolle halten. Also er wirkt auch zu kontrolliert, weil da schon was brudelt, was er unter Kontrolle halten will. Ist es ja so. Ich glaube, dass er Schwierigkeiten hat damit, Emotionen zu zeigen, und vielleicht überhöht er das dann auch so ein bisschen, sagt, das gehört sich nicht, ich möchte das nicht. Ich glaube, Politikern, denen das leichter fällt, dabei natürlicher wirken, die machen sich da jetzt nicht so einen Kopf, sondern die nutzen das einfach. Er muss darüber mehr nachdenken und es wäre dann vielleicht bei ihm auch, das ist ihm vielleicht klar, bei ihm würde es immer wahnsinnig inszeniert wirken, vielleicht dadurch auch peinlich. Also dessen ist er sich bewusst und deshalb vermeidet er es. Und das führt dann auch dazu, dass eben zum Beispiel, wird ja oft darüber gesprochen, das funktioniert nicht mit dem Emmanuel Macron und warum. Ja, die beiden sind sehr unterschiedliche Typen und gerade so diese Situationen, in denen die Kameras auf beide gerichtet sind und Olaf Scholz natürlich weiß, jetzt gucken wieder alle, sind wir zwar herzlich miteinander und ein Herz und eine Seele. Das ist etwas, das mag er nicht.
Das ist wohl wahr. Wo Sie sich jetzt so viel mit Olaf Scholz beschäftigt haben, eine These des Umfelds von Olaf Scholz ist ja und war, bevor er Kanzler wurde, die Leute kennen ihn noch nicht, aber wenn man Olaf Scholz erstmal kennenlernt und ihn versteht, dann findet man ihn als Politiker gut. Ist das jetzt bei Ihnen eingetroffen?
Ja, das ist bei mir jetzt. Da geht persönlich, ja. Ich würde mich da natürlich als Journalist immer darauf voraussehen und sagen, ich bleibe Beobachter. Ich meine, das ist ja häufig, wenn man einen Politiker lange begleitet, sieht man ihn immer mit anderen Augen und ich hoffe dann eben auch differenzierter, als wenn man nur medial vermittelt. Deshalb würde ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich tatsächlich ein vielschichtigeres Bild von Olaf Scholz habe. Es gibt zum Beispiel eine Sache, die viele ja bestreiten, die viele ihm nicht abkaufen und die ich ihm aber glaube. Ich glaube, dass er ganz ehrlich empört ist über das, was Russland in der Ukraine tut und tatsächlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, er hat dazu eben seine Ansichten, was geht und was nicht geht, darüber kann man auch streiten. Aber dass er tatsächlich im Rahmen seiner Möglichkeiten hilft. Das ist, glaube ich, total ehrlich. Und viele bestreiten das ja, die ihn nur öffentlich wahrnehmen, die nur seine Auftritte wahrnehmen, glauben ihm das nicht. Da würde ich sagen, als jemand, der ihn oft erlebt, das kaufe ich ihm ab. Was diese Erwartung angeht, ja, also das kann ich bestätigen, die gibt es, die gab es. Ich glaube, die gibt es immer noch. Ich glaube, es ist immer noch Teil so dieses Gefühls, das wird schon. Ich glaube, es ist etwas passiert, womit weder Olaf Scholz noch sein Umfeld in diesem Ausmaß gerechnet hat. Ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, wie schlecht diese Koalition funktionieren wird. Also diese Annahme, die Menschen werden sich an Olaf Scholz gewöhnen, wie sie sich an Angela Merkel gewöhnt haben, da muss man ja dann sagen, ja, aber Angela Merkel hatte sehr viel Zeit dafür und es gab zwar auch zu ihrer Amtszeit dramatische Ereignisse, aber in der Länge ist das natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir gerade erleben. Das heißt, du hast eine Koalition, die wahnsinnig schlecht funktioniert, zeigt sich, dass diese Dreierkonstellation noch sehr viel komplizierter ist, als man das anfangs angenommen hatte. Wir haben Kriegszeiten, wir haben wirtschaftlich wahnsinnig schwierige Zeiten. Also das ist jetzt nicht so eine Phase, in der man sich nur bei aller Ruhe an den Bundeskanzler gewöhnt, sondern das ist eine Phase, in der es hohe Erwartungen an den Bundeskanzler gibt. Eben auch gerade, würde ich jetzt sagen, daran, wie der Bundeskanzler kommuniziert. Und deshalb ist zumindest bisher dieser Plan so nicht aufgegangen. Ich glaube, es gibt jetzt einen neuen Plan. Den kann ich sagen, wenn ich soll.
Ja, nee, ich wollte jetzt gerade fragen, was der neue Plan ist, aber ich bin gespannt, weil natürlich, Sie haben es vorhin gesagt, Olaf Scholz geht davon aus, dass er bei der Bundestagswahl, die ja gar nicht mehr so lange hin ist, wiedergewählt wird. Also, dass er weitere 4 Jahre im Kanzleramt bleibt. Es gibt den schönen Satz von ihm, bei diesem Treffen, von dem ich vorhin erzählte, dass dann nickte er so auf die Frage, wie geht's denn bei der Bundestagswahl aus? Dann nickte er so mit dem Kopf nach hinten und sagte, gegen den verliere ich nicht. Und hinter ihm stand Friedrich Merz. Und jetzt bin ich gespannt, was die neue Strategie ist. Ob die sich damit deckt, was wir hier in den vergangenen Wochen entwickelt haben in diesem Podcast.
Ja, also Friedrich Merz spielt da natürlich eine große Rolle. Ich glaube, Friedrich Merz ist der Wunschkandidat des Kanzlers. Aus einem einfachen Grund. Es wird ja jetzt viel von Friedenskanzler gesprochen. Die haben sich gesagt, Friedenskanzler ist glaube ich, so als Beschreibung ein Quatsch, aber es ist so ein Körnchen Wahrheit. Ich glaube, schon sehr lange ist seine Überlegung die, wenn gewählt wird und damit ist zu rechnen, der Krieg wahrscheinlich immer noch andauert oder in irgendeiner, jedenfalls wir uns immer noch sehr, sehr schwierigen und gefährlichen Phase befinden, wird er im Wahlkampf darauf verweisen, dass er die Ukraine unterstützt, dass er das auch ernst meint, dass er aber das tut in einer nicht für Deutschland als brecherischen oder gefährlichen Weise. Der Mann ist, der seriös ist und der vorsichtig ist. Und das glaube ich auch, dass die Konflikte, die jetzt so ausgetragen werden, ihm sogar innenpolitisch gelegentlich zu Pass kommen, weil sie ihm natürlich die Möglichkeit geben, sich als der zu präsentieren, der ist. Die entscheidende Frage ist ja, tut er jetzt im Ukraine-Krieg Dinge des kommenden Wahlkampfs weg oder tut Dinge nicht? Also liefert er zum Beispiel deshalb keine Taurus-Marschflugkörper, das wäre ein sehr harter Vorwurf. Oder will er im Wahlkampf Dinge nutzbar machen, die er in der Ukraine tut, weil er davon überzeugt? Das ist ja letztlich die Kernfrage. Ich würde ihn zweiteres konzidieren. Ich habe ja schon gesagt, ich halte ihn, ohne dass ich jetzt in jedem Punkt überzeugt bin, dass er es richtig macht, aber ich halte ihn zugute, dass er es ehrlich und ernst meint, was die Ukraine angeht, auch weil er die katastrophalen Folgen sieht, die das hätte, wenn Russland sich da durchsetzt. Aber er ist natürlich so viel Innenpolitiker, dass er das auch innenpolitisch nutzbar machen will. Ich glaube, im Wettstreit mit Friedrich Merz ist er sehr überzeugt, gute Karten zu haben, weil er natürlich Friedrich Merz als einen hinstellen wird, der dann ein Abenteurer wäre, dem man das Land nicht anvertrauen kann. Also davon ist er sehr überzeugt, dass dieser Plan zumindest, also ob er ganz aufgehen wird, weiß ich nicht, aber dass dieser Plan funktionieren kann.
Puh, das deckt sich exakt mit dem, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten hier entwickelt haben. Ein Glück wäre jetzt blöd gewesen, wenn Sie eine ganz andere Strategie entdeckt hätten. Letzte Frage, das ist ja eine lustige Frage. Als ich damals das Buch über Olaf Scholz geschrieben habe, sagte er immer, meine Frau, hast du ihm denn mal gesagt, dass du das machst? Andere Umstände, damals war wenig Zeit, die Wahl stand bevor und habe ich dann angerufen, hatte dann Wolfgang Schmidt dran und habe gesagt, kannst du mal dem Olaf Scholz sagen, Buch? Und dann hörte ich nur am Hintergrund, sagte er, das muss doch nicht sein, ein Buch über mich zu schreiben. Und dann sage ich, was hat er gesagt? Er hat gesagt, das muss nicht sein. Und dann sage ich, warum denn? Ich frage ihn doch mal, warum es nicht sein muss. Und dann antwortet er, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Wie hat er darauf reagiert? Übrigens, und auch das muss man ihm abnehmen, glaube ich. Wie hat er darauf reagiert, auf ihr Ansinnen, Und hat er es gelesen? Wird er es lesen? Was wissen Sie da?
Also, wie er unmittelbar reagiert hat, weiß ich nicht, weil ich nicht der war, der die Nachricht überbracht hat, sondern das war Steffen Nebestreit, mit dem ich darüber gesprochen hatte und der dann mit ihm darüber sprach. Es ging mir ja darum, ich hatte gesagt, ich kann das Buch nur schreiben, ich bin zwar viel mit ihm unterwegs und glaube auch das eine oder andere zu wissen, aber ich kann das Buch nur schreiben, wenn ich die Gelegenheit habe, mit ihm ein paar Mal ausführlich zu reden. Und das war ja die Frage. Also die Antwort liegt eigentlich dann daran, dass er bereit war, mit mir zu sprechen. Also das war seine Antwort darauf. Er fand das dann doch, ich glaube auch wegen des Krieges und weil er das Gefühl hatte, ein paar Dinge würde er gerne mal erklären, warum er sie tut oder nicht tut und das vielleicht mal ein bisschen ausführlicher machen. Insofern war er damit einverstanden, dass ein Buch entsteht. Auch nur jetzt da nicht seine Erlaubnis bräuchte, aber ich brauchte eben zumindest seine Bereitschaft, mit mir zu sprechen. Ja, er hat das Buch bekommen. Ich habe es ihm auf einer der letzten Reisen gegeben. Ob er es schon gelesen hat, weiß ich nicht. Er hat ihm noch nichts gesagt. Er hat sich auch noch nicht beschwert.
Nee, guck mal, so. Ich habe ihn dann später mal gefragt, ob man weiß es ja nie, ja. Also ich kenne auch Prominente, die sagen, sie haben die Bücher nie gelesen und du weißt ganz genau, dass sie gelesen haben, weil sie bei bestimmten Anlässen daraus zitieren. Aber er sagte dann sinngemäß, naja, er würde ahnen, dass vieles von dem, was drinstehen würde, er selber besser wissen würde. Und wahrscheinlich ist es auch so. Lieber Herr Brösler, vielen Dank. Das war hochspannend, das Buch Ein deutscher Kanzler, Olaf Scholz, Der Krieg und die Angst. Und nächste Woche ist der Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser in diesem Podcast. Und da sprechen wir auch über ein Thema, was Sie auch hier behandeln, nämlich die Frage, wie mächtig ist Olaf Scholz eigentlich? Und er sagt es in Ihrem Buch ja auch, Deutschland und er selber ist nicht so mächtig, wie er manchmal gemacht wird oder wie ihn Leute ganz gern sehen würden. Ne? Das ist irgendwie, das muss man auch bei all den Dingen, über die wir sprechen, feststellen.
Absolut, das ist ja in den Diskussionen, das ist ja das, was er in den Diskussionen so auszusetzen hat in Deutschland. Sagt, da fehlt ihm der realistische Blick darauf, was können wir tun und was können wir nicht tun. Was für ihn, darüber haben wir jetzt nicht vor, was für ihn ganz entscheidend ist, dieser Punkt, wir haben keine eigenen, wir haben es hier mit einer Atommacht Russland zu tun und wir selber haben keine Atomwaffen. Das müssen wir immer mit bedenken bei allem, was wir tun.
Vielen Dank.
Ich danke. Hat Spaß gemacht.
Ein Podcast von Funke.